Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschezecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Schonungslos, explizit, erschütternd. Die Haftbefehl-Dokumentation auf Netflix stürmt gerade die Charts und sorgt für hitzige Diskussionen. Was darf man zeigen und was nicht? Was hat es mit diesem Werk und den Künstler auf sich? Und wie ist es zu diesem Film überhaupt gekommen? Darüber sprechen wir heute mit dem Mann hinter der Kamera. Bevor es aber losgeht, noch ein Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über Themen wie Suizid und Drogenmissbrauch. Wenn es Ihnen damit nicht gut geht, dann hören Sie diese Folge am besten nicht allein. Wenn Sie sich selbst in einer Krise befinden, wir verlinken in den Shownotes mehrere Webseiten und Telefonnummern. Dort können Sie sich Hilfe holen. Juan Moreno ist heute hier, er ist Journalist beim Spiegel, Podcast-Host des Auslandspodcasts 8 Milliarden und seit kurzem auch Co-Regisseur einer Dokumentation über Aykut Anhan, alias Haftbefehl, die gerade die Netflix-Charts stürmt. Grüß dich, Juan.
Hallo.
Juan Moreno macht eine Doku über einen Rapper namens Haftbefehl. Das hatte ich 2025, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht auf meiner Bingo-Card. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich hatte das 2021 auch nicht auf meiner Bingo-Card. Es ist dazu gekommen, weil ich vor einigen Jahren, ich bin freier Journalist, bin lange beim Spiegel als sogenannter fester Freier, also schreibe ich vor allem für den Spiegel, mache aber auch andere Dinge, habe moderiert und andere Dinge gemacht. Und ich habe vor einigen Jahren einen Skandal rund um den Fälscher Klaas Relotius hervorgebracht. Und der Hintergrund ist, ich habe mit ihm recherchiert, für den Spiegel eine Geschichte gemacht. Das Ganze wurde dann irgendwann entdeckt und es war ein Skandal. Und das wurde verfilmt von Bully Herbig, dem Regisseur, und in der Hauptrolle war Elias Mbarek. Und nun fragen sich alle, die uns hören, warum erzählt uns dieser Mann das? Elias Mbarek hat Haftbefehl irgendwann kennengelernt und aus dem Gespräch ergab sich die Absicht, eine Dokumentation zu machen. Und da mich Elias Mbarek zu der Zeit gerade spielte, dachte er sich wohl, da spiele ich gerade einen Journalisten, vielleicht frage ich ihn, ob er Lust hat, das zu tun. Und das ist die Genese dieser Geschichte, so kam ich auf deine Bingo-Karte, um das so zu sagen.
Diese Dokumentation, was ist das in deiner eigenen Definition? Ein klassisches Musikerporträt kann man es ja kaum nennen.
Es ist auch ein Musikerporträt, aber ich finde ehrlicherweise, wenn man so von ganz oben drauf schaut, dass es ein Antidrogenfilm ist, ein klassischer Antidrogenfilm, wenn es eine Message gibt, die, glaube ich, sehr klar wird, ist gerade für junge Leute, gerade vor dem Hintergrund, dass der Kokainkonsum in Deutschland steigt, dass die Menge an Kokain, die in Deutschland verfügbar ist, so groß ist, dass die Preise zum Teil fallen. Das heißt, diese Elite-Droge, die sich früher wirklich nur die Superreichen leisten konnten, die können sich jetzt ganz andere Leute plötzlich leisten und es werden mehr. Und wenn du mich fragst, was ist das für ein Film oder was war das für eine Intention, dann kann ich dir sagen, dass am Anfang Sinan und ich, der Co-Regisseur Sinan Selvinc und ich, immer wieder darüber geredet haben, wie kriegen wir diese Thematik in diesen Film vor dem Hintergrund dieser Tragödie, die dieser großartige Künstlerhaftbefehl derzeit durchlebt.
Wenn man sich so Berichte über euren Film ansieht, dann kommt immer wieder raus, dass bei dieser Produktion ja durchaus einiges in Bewegung war, dass sich da viel geändert hat im Laufe dieses Prozesses. Kannst du uns da etwas einführen? Ihr wusstet ja, zumindest liest man das immer wieder lange nicht, was aus diesem Material genau wird. Da gab es unterschiedliche Pläne, das hat sich immer wieder geändert.
Ja, also diese Idee mit dem, wir machen einen Drogenfilm, die entstand im Schnitt. Davor wollten wir einen Film über Aykut Anhan machen, einen jungen Mann aus Offenbach, aus einem, heute würde man sagen, prekären Umfeld. Und dieser Mann schafft es nach ganz oben, wird für viele der größte und beste deutsche Rapper und hat für ganz viele Migranten in Deutschland eine Bedeutung erlangen, weil er so eine Art Sprachrohr geworden ist, wird von vielen gefeiert, auch ehrlicherweise von Leuten, die qua Geburt sehr weit weg sind von diesen Problemvierteln, um sie mal so zu bezeichnen. Aykut Anhan AK Haftbefehl ist dafür bekannt, dass er nicht sehr zuverlässig ist. Der kommt zu eigenen Videodrehs zu spät. Der gilt als jemand, der Musikmanager in den Schwitzkasten nimmt, spielend, und sie auf den Arm nimmt. Also der ist schon eine schillernde Persönlichkeit, und wir wollten das porträtieren. Nur wurde das im Laufe der Dreharbeiten immer schwieriger, weil Aykut es schlichtweg immer schlechter ging. Diese Erkrankung, diese Drogensucht nahm mehr und krassere Formen an und wurde irgendwann zum dominierenden Element seines Seins. Und dann waren wir gezwungen, alles auf den Kopf zu stellen und dann zu sagen, okay, dann machen wir halt, wie verabredet, diese Dokumentation und begleiten diesen Absturz, der ehrlicherweise, man kennt das ja von so Musikerporträts, also Kurt Cobain, Amy Winehouse, ehrlicherweise auch Elvis Presley, diese Dokumentation oder diese Filme über sie behandeln ja das ähnliche Thema, Aufstieg, Ruhm, Drogensucht und so weiter. Der Unterschied jetzt ist, glaube ich, man ist einfach währenddessen dabei.
Erklärt das, und ich meine das überhaupt nicht negativ, auch diese Zerrissenheit, die diese Dokumentation irgendwie ausstrahlt. Ich habe sie mir angesehen und sie beginnt ja wie so ein klassisches Musikerporträt. Da gibt es unzählige andere Künstler, die ihn in den Himmel loben. Es gibt Szenen seiner Auftritte. Man denkt sich, das wären jetzt wirklich 1,5 Stunden gute Unterhaltung. Es ist ja auch teilweise wirklich lustig. Und von einem Moment auf den anderen kippt das Ganze. Natürlich, eine Dokumentation entsteht jetzt nicht chronologisch, das ist schon klar, aber ist das das, was diese Zerrissenheit ausstrahlt?
Das ist super beobachtet, weil normalerweise entsteht eine Dokumentation nicht chronologisch. Sowas nennt man Dramaturgie. Man setzt Dinge voraus, Dinge, die später sich ereignet haben, werden nach vorne gesetzt, werden irgendwo anders hingesetzt. In dem Fall ist es halt wirklich chronologisch. Wir haben mit ihm angefangen zu drehen. Und du sprichst wahrscheinlich diese Studioszene an oder du siehst einfach jemanden, der in seiner Prime ist, der einfach ein Künstler ist, ein Rapper ist, der im Studio voller Energie in dieses Mikro brüllt. Und bei uns war es so, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch in der Phase waren, in der es darum ging, lass uns doch mal gucken, wie der sich vor der Kamera anfühlt, so eine Art Testdreh. Und dann passiert, es gibt eine Szene in Mannheim, da kippt er mehr oder weniger von der Bühne. Und dann bekommt dieser Film eine ganz andere Tonalität und es wird ehrlicherweise sehr düster. Und das ist einfach nur das, was chronologisch passiert ist. Also wir haben, glaube ich, auch am Ende die Szenen, die man sieht, die ja wirklich auch krass sind, die sind chronologisch hintereinander so passiert. Das heißt, wir haben da nichts geändert. Und auch am Ende diese mehr oder weniger Rettungsaktion des Bruders ist tatsächlich auch am Ende passiert. Mit anderen Worten, das folgt einfach nur der Realität und hat dramaturgisch ehrlicherweise kaum Wendungen oder kaum irgendwelche Kniffe benötigt.
Lass uns vielleicht ein bisschen über deinen oder euren Zugang sprechen. Wie habt ihr es geschafft, dass Aykut Anhan euch in seine Welt hineingelassen hat? Diese ganze Szene des Gangster-Raps findet ja normalerweise jetzt nicht prominent in klassischen Medien statt. Trotzdem habt ihr es irgendwie geschafft. Wie ist euch das gelungen?
Ich bin aufgewachsen in Hanau. Das ist ein Ort, der ist 15 Kilometer unweit von Frankfurt, der ist 15 Kilometer von Offenbach entfernt. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal von Hanau gehört, wegen dieser furchtbaren Anschläge oder auch, weil Rudi Völler, der berühmte deutsche Fußballer, daherkommt. Und ich bin da aufgewachsen. Ich bin in ähnlichen migrantischen Verhältnissen aufgewachsen wie er. Mir ist diese Welt nicht fremd. In meiner Schulklasse waren schon Ende der 70er nur 3 Deutsche. Und der Rest waren halt junge Mädchen und Jungs und Kinder mit schwarzen Haaren. Das ist mir alles nicht fremd. Darum verkläre ich das auch nicht. Und darum konnte ich relativ offen und klar mit Aykut sprechen und ihm sagen, was ich alles nicht machen wolle, nämlich die erwartbare Musikdokumentation, die sehr oft gesehen wird, nämlich dieses Abfeiern eines Superstars, und dann ist die Problematik, wird er oder sie in der Lage sein, sich die Schrittfolgen beim Tanz zu merken, und dann ist das der Konflikt, der über den Film dreht und Vergleichbares. Und wenn man Aykut Anhan, und das respektiert er, mit geradem Rücken entgegentritt und sagt, das möchte ich nicht, ich bin daran interessiert, es möglichst ehrlich zu machen, weil ehrlicherweise das auch deine Marke ist, dass du ehrlich bist. Das ist ja dieser harte Rapper, der sagt, ich bin Straße, ich heiße Haftbefehl, weil ich wirklich mal mit Haftbefehl gesucht wurde. Ich rede nicht nur darüber, wie es ist, Drogen zu verkaufen, ich habe Drogen verkauft. Also wenn das deine Marke ist, lass uns doch versuchen, einen wirklich ehrlichen Blick zu bekommen. Und das hat er erlaubt, weil er, glaube ich, auch tatsächlich quotiert hat, dass Sinan und ich relativ gerade am Anfang und ehrlich mit ihm geredet haben und das hat er dann zugelassen.
Rohan, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wo die Grenzen des Zeigbaren sind oder wo du sie und dein Kollege sie tatsächlich sehen. Er zeigt in dieser Dokumentation einen Menschen, der mit wirklich vielen inneren Dämonen kämpft, der sich, man kann es glaube ich kaum anders sagen, selbst zerstört, der sehr früh in seiner Kindheit seinen Vater auf fürchterliche Weise verloren hat, der abstürzt, der drogensüchtig ist. Trotzdem will er immer, dass er weitermacht. Wo ist die Grenze?
Das ist eine super Frage und ich kann dir sagen, das ist die Frage, die alles dominiert hat am Ende der Dreharbeiten und dann vor allem im Schnitt. Wer den Film sieht, denkt, sind die verrückt geworden? Warum zeigen die diesen Wahnsinn? Und ich kann allen versichern, es gibt da noch viel, viel mehr Wahnsinn im Schnitt, den nie jemand sehen wird. Es gibt zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, Aykut Anhan, der, ohne jetzt was spoilern zu wollen, am Ende, ich würde sagen, jedenfalls für jetzt, die Kurve bekommen hat, tatsächlich eine Therapie gemacht hat, hat den Film gesehen. Das ging so weit, dass ich wirklich mit dem Arzt geredet habe, mir die Blutwerte habe zeigen lassen, um zu fragen, weiß der nach der Therapie, nachdem er in Anführungszeichen diese Behandlung, diesen Entzug hinter sich hat, weiß der, was er da sieht und was das bedeutet? Ist der kurzum fähig, objektiv drauf zu schauen, was das für ein Film ist? Und nicht nur ein Arzt, sondern verschiedene haben gesagt, natürlich weiß jemand, der kokainsüchtig ist, was er tut. Das ist nicht so, dass die jetzt plötzlich einen Vormund brauchen. Und Aykut will diesen Film genauso. Und ich glaube ehrlicherweise nicht zuletzt, weil er weiß, dass er für ganz, ganz viele da draußen ein Vorbild ist. Und er möchte, dass dieses furchtbare Zeug, ich glaube, der Bruder Cem nennt dieses Kokain den Teufel, dass diese Message, die ihm, glaube ich, wichtig ist, dass die rauskommt. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist tatsächlich, den du wahrscheinlich auch als Journalist meinst, muss ich mich darüber hinwegsetzen? Muss ich sagen, ja, der Arzt sagt, du weißt, was du tust. Ja, du bist clean, deine Blutwerte sind so, dass du offenbar gesund bist und genau weißt, was du tust. Es ist mir egal, ich habe eine höhere Wahrheit und ich zeige das nicht. Aber das ist eine Problematik, die kannst du ja auf ganz, ganz viele Bereiche anwenden. Stell dir mal vor, du fährst nach Afrika, fährst jetzt in den Sudan, da sind Szenen im Krieg. Kann man die zeigen? Kann man dieses Leid dieser Menschen zeigen? Kann man in Gaza zeigen, wie Kinder verhungern? Und einige sagen, nein, das ist nicht richtig. Und ich verstehe dieses Argument, bin aber hin und her gerissen und finde in diesem Fall und ehrlicherweise in der Vergangenheit meiner journalistischen Arbeit habe ich mich meistens dafür entschieden, ehrlicherweise mit Grenzen, es zu zeigen. Ich will, zumal wenn der Protagonist, die Protagonistin der Meinung ist, das soll da raus, dass ich das respektiere und zeige.
Ich glaube, eine allgemein gültige Antwort auf diese Frage gibt es ohnehin nicht. Das wird immer im Einzelfall entschieden werden und das ist dann eben deine und meine und die Arbeit unserer Kollegen, diese Entscheidung möglichst richtig zu treffen. Ich frage aber trotzdem noch einmal nach, ist es euch irgendwann einmal vielleicht auch zu viel geworden? Es gibt da eine Szene, die fand ich wahnsinnig eindrücklich. Du kommst im Film selten vor, man hört dich wirklich nur gelegentlich. Finde ich übrigens sehr gut, relativ uneitel, ist bei Dokumentationen nicht immer so. Aber es gibt eine Szene, wo man dich hört nach einem Konzert, wo du ihn fragst, Aykan, warum bist du zu diesem Konzert gegangen? Warum hast du das gemacht? Dein Arzt hat ja eigentlich gesagt, du solltest nicht. Und er verlangt von dir, dass du weiterfilmst, dass du weitermachst und du willst gehen. Du sagst, wir gehen jetzt und ich glaube, ihr lasst sogar die Kamera dann am Ende des Tages dort. Ist euch das zu viel geworden? Gab es solche Szenen?
Ja, super beobachtet, genau das. Diese Szene ehrlicherweise in der ich mit ihm rede und sage, dein Arzt hat dir gesagt, du bist in Lebensgefahr und du trittst trotzdem auf. Und dieses Gespräch war am Anfang nicht drin. Ehrlicherweise, mich nervt das auch, wenn Filmemacher, gerade etwas Ältere, dazu neigen, sich in 30% des Films reinzuschneiden. Und wir hatten eigentlich gesagt, wir machen das komplett ohne, dass irgendeiner von uns beiden da zu Wort kommt. Am Ende war die Entscheidung im Schnitt, dass man die Szene sonst nicht versteht. Und darum braucht man diese Informationen von mir. Aber das ist exakt der Punkt. Ich möchte abbrechen. Er sagt, ehrlicherweise in dieser Szene, im Wahn, und wenn man auf sein Gesicht guckt, ehrlicherweise auch sehr aggressiv, ich will, dass ihr weiterdreht. Ich setze mich darüber hinweg, er nimmt uns die Kamera weg. Und mir war das zu viel. Mir war das zu intens. Ich wollte das nicht. Und ich wollte das nicht nur in diesem Ausschnitt, den man im Film sieht. Dieses Gespräch ging über Stunden und ich wollte das sehr, sehr, sehr oft nicht. Und dann war es ehrlicherweise auch nicht immer nur die Frage, was will ich, sondern was kann ich? Also viele, die jetzt den Film sehen, sagen, wieso macht nicht schon viel früher jemand etwas? Wieso reißt da nicht jemand mal wirklich an der Reißleine und sagt, Alkut, jetzt ist Schluss, du trittst nicht mehr auf, du bekommst jetzt nicht mehr irgendwie den Zugang zu deiner, weiß ich, Kreditkarte. Alkut Anhang ist eine Naturgewalt. Und wer sagt, den kann man doch einfach stoppen, der redet wie der Blinde von der Farbe. Das haben wirklich sehr, sehr viele, im Film glaube ich allein 3 Leute, versucht. Das ist nicht so leicht. Und das wird ja auch ein Therapeut sagen, wenn derjenige oder diejenige, die in einem Drogensumpf ist, nicht aufhören möchte, dann ist Zwang und da muss einfach einer mal durchgreifen, der falsche Weg. Das wird nicht funktionieren. Und das ist ehrlich gesagt auch die einzige Kritik, die ich von einigen Drogenexperten bekomme, was diese Rettung des Bruders angeht am Ende. Der Bruder nimmt Aykut mehr oder weniger durch einen Trick in eine türkische Klinik. Und alle freuen sich jetzt darüber. Und ein sehr relativ bekannter Drogenexperte hat mir gesagt, so verständlich das ist, dass man diese Menschen zwingen möchte mit dem Entzug der Vormundschaft, in der Regel ist das sehr, sehr schlecht prognostisch, wenn man glaubt, dass man ihn damit wegbekommt von diesem Zeug langfristig. In dem Moment natürlich, er wird weggesperrt, aber langfristig ist die einzige Lösung, dass er es freiwillig tut. Also lange Antwort, um zu sagen, Aykut Anhang ist nicht so leicht zu stoppen.
Ich würde noch über einen Punkt sprechen, der mir aufgefallen ist bei dieser Dokumentation und vielleicht hier auch euren Gedankengang nachvollziehen können. Ihr zeigt immer wieder auch nachgestellte Szenen. Das ist ein klassisches dokumentarisches Stilmittel. Da werden Schauspieler eingesetzt, die Szene nachstellen, die ihr einfach nicht gefilmt habt, weil sie in der Vergangenheit liegen etc. Es gibt dieses wirklich tragische und fürchterliche Kapitel über den Suizidversuch und den dann tragischerweise auch durchgezogenen Suizid seines Vaters. Auch das habt ihr nachgestellt und gezeigt. War das nötig? Hätten da nicht die Erzählungen gereicht?
Weißt du, was interessant ist? Manchmal sind die Erzählungen sogar schlimmer. In dem Film zeigen wir eine Szene, in der der kleine Aykut seinen Vater davon abhält, sich selbst zu töten. Die Erzählung, die Aykut uns im Interview gegeben hat, war nicht diese eine Szene, sondern es waren 3. Also das ist 3-mal passiert. Das geht natürlich dramaturgisch, erzählerisch in einem Film nicht, weil man gewissermaßen 3-mal dasselbe erzählt. Das heißt, wenn Aykut das einfach nur erzählt hätte, wäre das aus filmischer, dramaturgischer Sicht kaum umsetzbar, aber es wäre noch krasser in deinem Kopf gewesen. Und die Problematik, die man immer hat bei einem Film und ehrlicherweise bei unserer mittlerweile nicht zuletzt durch Social Media geprägten Erwartungen, was Länge von Bildern, die man stehen lässt, ist, wir müssen das bebildern. Es ist wirklich schwierig heutzutage, jemanden in einer Dokumentation, in einer modernen Dokumentation mal 4-5 Minuten einfach mal reden zu lassen. Ich bin, glaube ich, schon ein bisschen älter. Das schaffen viele wirklich nicht, das sich so lange anzutun. Und darum nicht zuletzt die Entscheidung, auch diese krassen Szenen tatsächlich zu bebildern und zu zeigen.
Lass uns ein bisschen über die Person Aykut Anhang an sich sprechen. Was ich wahnsinnig faszinierend gefunden habe in diesem Film, und ich bin jetzt wirklich kein Gangster-Rap-Experte, ganz im Gegenteil, ist diese wahnsinnige Ambivalenz, die dieser Mann ausstrahlt. Wir haben auf der einen Seite, wir haben jetzt gerade viel darüber gesprochen, diesen Drogenmissbrauch, wir haben die Musik, diese teilweise sehr wahnsinnig aggressiven Texte auch. Dann haben wir auf der anderen Seite aber immer wieder einen Aykut Anhang, der wie ein Kind albernd in der Gegend rumläuft, der liebevoll mit seinen eigenen Kindern umgeht, der offensichtlich einen Freundeskreis hat, der ihm, egal was passiert, immer wieder die Stange hält. Dieser Mensch ist irgendwie ungreifbar. Wie ist es dir damit gegangen?
Ja, das ist faszinierend. Auch sein Musikgeschmack ist absurd. Er ist, ich würde sagen, der größte lebende Falco-Fan. Er sagt, Falco war der erste Rapper. Er ist jemand, mit dem du im Auto fährst und plötzlich hört er Albano und Romina Power, Felicita, ein Song, den ehrlicherweise, glaube ich, nur die Älteren unter uns noch kennen. Oder er ist jemand, der, wenn man ihn fragt, sag mal, Aykut, wen muss ich unbedingt sprechen, wenn ich erfahren will, die Sequenz von Aykut Anhang? Dann schaut er mich spitzbübig an und sagt, na klar, Gregor Gysi, der linke Politiker in Deutschland, und meint es natürlich ironisch. Gleichzeitig hast du dann Texte, die ich ehrlicherweise wirklich sehr schwierig finde und Haltungen, die ich, also gelinde gesagt, sehr schwierig halte. Aber wenn es etwas gibt, was dieser Mann in meinen Augen ist, dann ist das, er ist ein Künstler. Er ist ein Mensch, der wirklich anders tickt als viele, viele von uns. Und dann wollte es der Zufall so, dass er halt in einer Blocksiedlung am Main unweit von Frankfurt in Offenbach zur Welt kam und diese Mixtur aus wirklich krasser biografischer Erfahrung, tatsächlich sozialer Härte, in der er aufgewachsen ist, diesen Vater, den die Kinder ja, die beiden Söhne ja fast schon drei Söhne, mystifizieren und glorifizieren und der ehrlicherweise, wenn man hart auf diesen Film guckt, einfach ein wahnsinnig schlechter Vater war. Diese Mixtur hat aus Aykut Anhan den für viele faszinierenden Künstler und auch vielschichtigen Künstler Haftbefehl gemacht.
Juan, wenn du schon deinen Vater ansprichst, eine Person, die in der Dokumentation gar nicht vorkommt, ich glaube, sie wird ein, zweimal erwähnt, ist tatsächlich die Mutter. Seine Ehefrau kommt vor, eine wahnsinnig tolle und wirklich beeindruckende Frau. Aber von der Mutter erfährt man eigentlich kaum etwas. Warum ist das so?
Ich glaube, du bist der Zweite, der mir die Frage stellt. Und es gibt, kann ich ja sagen, schon mittlerweile eine Menge Nachfragen nach diesem Film. Das ist eine absolut legitime Frage, weil man kann sich ja beim Anschauen des Films fragen, naja, ihr beschreibt, die Brüder beschreiben den Tod des Vaters, aber sie beschreiben diesen Tod natürlich aus Kindersicht. Das waren Kinder. Da gab es doch eine Frau. Die Mutter von Aykut, die Frau des Vaters, ist eine wahnsinnig faszinierende Person. Ich habe mich sehr lange mit ihr unterhalten. Die wärmsten Szenen im Film, die nicht im Film gelandet sind, sind, wenn die Brüder über ihre Mutter reden. Cem hat zum Beispiel gesagt, meine Mutter ist eine Löwin. Meine Mutter hat uns aus dem brennenden Haus, das unser Leben war, herausgezogen. Das merkst du, wenn die darüber reden. Das meinen die voller Zuneigung. Denen ist sonnenklar, dass ganz gleich, wie gut oder wie schlecht ihr Leben jetzt gelaufen ist, alles noch viel schlimmer gewesen wäre, wenn nicht diese Frau in den 90ern in Offenbach in einem prekären Milieu nicht als Alleinerziehende diese drei Jungs durchgebracht hätte. Ich mach's kurz. Wir hatten natürlich vereinbart, dass wir mit ihr sprechen. Es wurde sogar so eine Art Vertrag aufgesetzt, weil du musst ja einwilligen, dass du deine Persönlichkeitsrechte bei so einer Doku natürlich überträgst und erlaubst, dass man dein Gesicht zeigt und das, was du gesagt hast, zeigst. Und es war alles gesetzt. Wir hatten das Team bereit, wir hatten die Location, es war alles klar. Und sie sendete mir eine Sprachnachricht, in der sie wirklich warm und herzzerreißend mich bat, sinngemäß, Sonnenschein, du willst über den Mann meines Lebens sprechen, der sich das Leben genommen hat, und jetzt über meinen Sohn, dem es immer, immer, immer schlechter geht für Netflix. Ich glaube, ich kann das nicht. Ist das möglich, dass ich da zurücktreten kann? Und das muss man respektieren, finde ich.
Das sind dann tatsächlich journalistische Gegebenheiten, die man einfach auch als jemand, der einen guten Film machen muss, respektieren muss. Juan, vielleicht noch einmal zu Haftbefehl selbst. Was zeichnet sein Faszinosum, nachdem du ihn wirklich gut kennengelernt hast, eigentlich aus? Es gibt eine Szene, und über die ist ganz viel geredet worden, das ist jetzt wirklich kein Geheimnis, nämlich die, als er einen alten Reinhard May-Song singt, In meinem Garten, und dieser Song ist jetzt irgendwie in den Charts auf den verschiedenen Streaming-Anbietern ganz weit oben. Man könnte sagen, Haftbefehl könnte irgendwie vielleicht, wenn er wollen würde, auch Sandalen mit weißen Socken irgendwie wieder richtig cool machen. Wie macht er das?
Ich glaube, Haftbefehl berechnet das nicht, aber ich glaube, viele, und ich schließe da uns beide als Journalisten mit ein, unterschätzen die Macht der Ehrlichkeit, der Authentizität. Aykut Anhan macht in diesem Film keinen guten Eindruck. Und er wäre der Erste, der sagt, kein guter Vater. Er ist jemand, der einfach sich vor der Kamera zugrunde richtet. Es gibt Lines und Lyrics von ihm, die finde ich zum Haare raufen. Aber er stellt sich hin und sagt, das bin ich. Und dieser Berg, den ihr hinter mir seht, das sind meine Fehler. Und das kommt bei den Leuten an, weil es ist genau das Gegenteil, was diese Musikindustrie normalerweise mit Künstlern macht. Die erzählen dir eine Version, einen Traum, den sich irgendjemand ausdenkt, entweder der Künstler, die Künstlerin selbst, das Management, wer auch immer. Bei Aykut Anhan gibt es da niemanden, der sich irgendwas ausdenkt. Das wird er nicht zulassen. Und das wird ja auch Universal, das ist ein großes Unterhaltungsunternehmen, das ist ja nicht ein Plattenlabel. Und die würden das vielleicht sogar gerne tun, den irgendwie mehr formen. Das kann man wirklich vergessen. Und ich glaube, das sehen die Leute. Und ehrlicherweise, wenn du mal drüber nachdenkst, es gibt Leute, die man mag, obwohl sie wirklich schwierig sind. Maradona, Mike Tyson, Ibrahimovic. Typen, die ehrlicherweise, wenn man genauer guckt, echt schwierig sind. Aber die Leute mögen, dass sie sagen, ja, ich bin schwierig, aber wenigstens sage ich euch die Wahrheit. Und ich glaube, da ist der Kern von Aykut Anan, Haftbefehl, das mögen, glaube ich, einfach viele Männer und viele Frauen natürlich auch.
Du hast es vorher schon ganz kurz angesprochen. Lass uns noch einmal vertiefen. Der Film lässt offen, wie es Aykut Anan heute geht. Du hast gesagt, es geht ihm gut. Wie hat er auf den Film reagiert und was macht er?
Also Stand jetzt kann ich dir sagen, von dem, was ich mitbekomme, dass es ihm gut geht in der Tat, dass er sich erholt hat von dem letzten Entzug. Das ist der Stand heute. So eine Prognose will und werde ich nicht abgeben, weil dafür bin ich schlichtweg nicht kompetent genug. Ich kann dir sagen, was ich möchte, nämlich, dass das so wird, dass er wieder Musik macht, dass der auf der Bühne steht. Deine letzte Frage war?
Wie er auf den Film reagiert hat, wäre natürlich auch noch interessant gewesen.
Das war interessant, weil er war ja bei der Premiere, so viel zu der Frage, wie sehr er hinter diesem Film steht. Er war bei der Premiere, hat sich dem gestellt, diesem Premierenpublikum, und ich saß vor ihm und konnte das nicht sehen, aber es wurde mir dann im Anschluss berichtet. Der ist während dieser Szenen, als der Vater zu sehen war, ist der aufgestanden und hat den Saal verlassen. Und interessant ist vielleicht, die Mutter hatte mit so einer alten VHS-Kamera diese Aufnahmen gemacht in den 90ern, und Aykut Anan und auch die Brüder hatten diese Aufnahmen ihres Vaters nie gesehen, weil diese Bänder einfach irgendwann verschüttet waren, in der Kiste lagen, kein Mensch wusste mehr, dass es sie gibt. Das heißt, Aykut Anan sitzt in der Premiere, ehrlicherweise, er hatte den Film davor einmal schon gesehen mit mir und auch da ist das Gleiche passiert, sitzt in dieser Premiere und sieht in dem Fall zum zweiten Mal das Bild seines Vaters, seines verstorbenen Vaters auf einer großen Leinwand. Und das hat er einfach nicht ausgehalten und ist rausgegangen. Bei dem ersten Mal, als ich ihm das gezeigt habe, hat er sich weggedreht und hat das einfach, ich glaube, er wollte nicht, dass ich Tränen in deinen Augen sehe. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall hat er sich so weggedreht und konnte das kaum sehen, weil er seinen Vater, ja, der verstorben war, zum ersten Mal auf Film gesehen hat. Und das war einfach reiner Zufall, weil, wie gesagt, offenbar nicht wusste, dass es dieses Material gibt.
Aykut Anan stellt in dieser Dokumentation relativ am Ende eine Frage, und die würde ich dir gerne weitergeben. Er fragt nämlich, was bleibt? Haftbefehl der Junkie oder Haftbefehl der Musiker? Was glaubst du?
Ich hoffe, Haftbefehl der Mensch.
Juan, vielen Dank für deine Zeit heute. Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung der Standard unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und an dieser Stelle auch noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Standard-Podcasts kann man im November nicht nur hören, sondern auch live mit dabei sein. Und zwar auf der Buch Wien. Am 13. November in Edition Zukunft spricht Philipp Bramer mit der Mobilitätsexpertin Katja Diehl über die Zukunft des Verkehrs. In CEO begrüßt Standard-Chefredakteur Gerold Riedmann am 15. November die Nini-Gründer Hayan und Ilan Molcho. Und am 16. November sprechen wir im Thema des Tages mit der langjährigen USA-Korrespondentin des ORF, Hannelore Veit, darüber, ob die USA noch zu retten sind. Moderiert von meiner Wenigkeit. Alle Details und die Tickets finden Sie auf buchwien.at. Wir freuen uns über Ihr Kommen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken. podcast@derstandard.at ist die Adresse. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern, und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.